Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Moin Alexander Hase und wir starten wie immer einmal mit der Selbstvorstellung.
Hallo, Alexander Hase ist mein Name. Ich bin 50 Jahre alt, bin seit, ja, ich glaube, inzwischen schon knapp 30 Jahren wirklich Handballtrainer, seit mehr als 25 Jahren Profitrainer. Das heißt, vor allem im Nachwuchs, ich bin an der Eliteschule des Sports momentan in Potsdam tätig als ein sogenannter Lehrertrainer. Das heißt, man ist als Lehrer angestellt, arbeitet aber zu 100% als Trainer. Das ist vor allem in den ostdeutschen Bundesländern durchaus noch eine gängige Möglichkeit, quasi Vereine und Verbände zu entlasten, so dass das Land quasi mein Gehalt übernimmt. Ich war auch als Lehrertrainer in Berlin tätig, war zwischendurch Co-Trainer bei den Füchsen in Berlin 4 Jahre lang und anschließend als Dago Sigurdsson Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft war, wurde ich sein Co-Trainer für 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Vielleicht sogar 3, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls waren wir sehr erfolgreich. Also wir haben 2016 sind wir Europameister geworden und haben die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Dann war etwas, glaube ich, was ungewöhnlich ist. Ich bin Co-Trainer geblieben, obwohl ein neuer Bundestrainer kam mit Christian Prokop. Und 2019 bin ich durch eine Krankheit quasi aus diesem Job raus, war für ein Jahr draußen und bin jetzt hier in Potsdam, betreue ein A-Jugend-Bundesliga-Team in der ersten A-Jugend-Bundesliga, also hier den ersten VfL Potsdam, und fühle mich in diesem Job nach wie vor sehr wohl, auch wenn ich natürlich merke, dass diese 6-7-Tage-Wochen über Jahre hinweg durchaus kräftezehrend sind, aber der Umgang gerade mit diesem Altersbereich quasi, mit dem ich versuche das immer so, also sind noch irgendwie am Anfang so Jungs, Jugendliche werden zu jungen Erwachsenen, jungen Männern und dann irgendwann zu Erwachsenen. Das macht mir nach wie vor riesig Spaß.
Ja, Europameisterschaft ist natürlich eine große Sache. Da ist dann vielleicht auch für die Hörer, also ist ja generell heute ein spannendes Thema, auch mal mit einer anderen Sportart, aber es gibt ja auch viele Überschneidungen zwischen den Spielsportarten und ich glaube, da kann man auch ja Dinge auf ja einfach mehrere unterschiedliche Sportarten anwenden. Was glaubst du, sind so vielleicht Erfolgsfaktoren gewesen, wo du rückblickend sagst, okay, das könnte zum Erfolg beigetragen haben, weil sicher weiß man es ja irgendwie nie, aber man reimt sich dann ja doch was zurecht, was man glaubt, woran es gelegen hat.
Wir erzählen alle Geschichten, also so wie jetzt auch die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft zuletzt, erzählen wir immer vom Ergebnis her. Und dann ist immer alles wunderbar oder alles extrem schlecht. Und ich glaube, dass die Wahrheit wirklich extrem dazwischen liegt und es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern eine Menge Grautöne. Und bei der Europameisterschaft war es so, dass wir, glaube ich, schon irgendwie wussten, dass wir nicht so schlecht sind, sonst kannst du auch natürlich nicht ganz vorne landen. Aber gleichzeitig eben auch die Situation war, Uwe Gensheimer war nicht dabei, Patrick Grützki war nicht dabei, Patrick Winczek war nicht dabei. Das waren alles schon Säulen in dieser Mannschaft. Gleichzeitig, das bedeutet aber eben auch, vielleicht so ein bisschen anders als jetzt beim Fußball, also die Erwartungshaltung von außen und vielleicht auch unsere eigene Erwartungshaltung war nicht so sehr an einem Ergebnis, einem Viertelfinale, Halbfinale oder gar einem Titel geknüpft, sondern eher an der individuellen und auch kollektiven Entwicklung dieser gesamten Truppe. Und dann hat Dago Sigurdsson, finde ich, einen spannenden Satz gesagt, du kannst so ein Turnier nicht gewinnen, wenn du nicht die Welle triffst. Das heißt, wir hatten irgendwie diese Erfolgswelle und keine Ahnung, ob das hinterher irgendwelche Mentaltrainer erklären können oder nicht, aber du hast diese Stimmung gemerkt. Wir haben auch gemerkt, wir werden irgendwie von Spiel zu Spiel besser, hatten dann auch, das ist ja bei uns natürlich ähnlich wie in ganz, ganz vielen anderen Spielsportarten, auch in den entscheidenden Momenten, dass das nötige Glück, was man manchmal eben benötigt. Und dann waren wir plötzlich, also vor allem im Finale, absolut bereit, haben das Finale ja beherrscht, mit 7 Toren gewonnen. Und dann war es einfach nur noch großer Jubel.
Ja, weil du gerade Mentaltrainer ansprichst, ob die das erklären können. Ich hatte auch schon Folgen mit Mentaltrainern und da ging es auch einmal um das Thema Flow. Und das wird ja das sein, was du dann mit dieser Welle beschreibst, wenn man einfach das Gefühl hat, okay, es läuft, ne? Und auch was du beschreibst mit den Ausfällen, die es dann eben gab und dass trotzdem ja so ein Selbstvertrauen dann eben da war, wie du es beschrieben hast, dass ihr eben wusstet, dass ihr ja auch individuelle Qualität habt. Von daher sind das natürlich auch Überschneidungen zum Fußball. Also, wie siehst du so diese Spannung, weil wir sprechen ja von, egal ob jetzt Handball oder Fußball, von Teamsportarten. Und dann hast du ja immer auf der einen Seite die individuelle Qualität und auf der anderen Seite das Kollektiv. Also, wie siehst du so diesen Stellenwert von individueller Qualität für das, was dann an Erfolg möglich ist?
Also ich glaube erstmal durch, wenn man individuelle Qualitäten, also sagen wir mal, beim Fußball 11, bei uns jetzt 7 Spieler, die auf der Platte stehen, wenn du die addierst, ich weiß, ich will jetzt nicht auf diese alte Formel, dass das mehr sein muss, aber individuelle Qualität muss am Ende auch erstmal ein Ergebnis ergeben, sonst kannst du nicht gewinnen. Also wenn die individuelle Qualität nicht reicht, kann das Team noch so gut funktionieren. Es bedarf schon einer gewissen Qualität in diesem Bereich. Gleichzeitig aber ist das auch, wenn die individuelle Qualität, ich sage mal, bei uns handballerisch extrem groß ist, aber die Situation der, naja, sagen wir mal, der Mentalität beziehungsweise das Ego auch extrem groß ist und man überhaupt nicht bereit ist, sich auch irgendwie einzuordnen und vielleicht auch sogar in manchen Prozessen unterzuordnen, das sind ja nochmal unterschiedliche Sachen, dann funktioniert so ein Team nicht. Es braucht klare Strukturen, es braucht aber vor allem klare Rollen. Und die sind bei uns, glaube ich, schon irgendwie dann klar geworden. Also wir haben ja auch bestimmte Special Teams bei uns. Also wir haben so Überzahlsituationen, Unterzahlsituationen. Wir haben vielleicht auch Spieler, wo klar ist, die sind sogenannte, ja, also die kann man abwertend Funktionsspieler nennen, also Rollenspieler, wo klar ist, die werden in der Crunch-Time irgendwie wahrscheinlich nicht auf dem Feld stehen, es sei denn, sie überperformen in diesem Spiel. Aber die haben eine ganz wichtige Rolle vielleicht für 7 oder 8 Minuten pro Halbzeit oder vielleicht manchmal auch nur für 4 Minuten pro Halbzeit. Und sich dieser Rolle anzunehmen, das, glaube ich, macht am Ende ein Team aus. Und da kann man, natürlich sieht man am Ende, okay, der hat 9 Tore geworfen oder der Torhüter Andi Wolf im Finale hat, weiß ich nicht, 50% der Bälle gehalten. Das scheint natürlich nach außen hin extrem und ohne die würde es nicht gehen. Aber sich in diese Rollen einzufügen und vor allem auch diese Rollenspieler, die kleinere Rollen haben, wenn die aber großartig ausfüllen, dann, glaube ich, funktioniert es.
Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, dass es Parallelen gibt zwischen den beiden Sportarten und dann, ja, wir haben ja vorab auch schon ein bisschen gesprochen und man will natürlich auch irgendwie aufpassen, wenn man jetzt sagt, so, das kann eine andere Sportart von meiner lernen, aber ich glaube, dass man immer voneinander lernen kann. Deshalb ist das schon interessant. Also würde ich dir gleich einmal ja die Frage stellen, was glaubst du, kann der Fußball vielleicht auch vom Handball mitnehmen, aber vorab, weil du die Erwartungshaltung angesprochen hattest, würde ich das vielleicht als erste Idee einmal selbst reingeben, weil der Fußball natürlich, was jetzt so die Wahrnehmung von außen angeht, einfach nochmal eine andere Aufmerksamkeit in Deutschland hat. Entsteht da vielleicht auch nochmal ein anderer Druck und man lässt sich vielleicht auch mehr reinreden, einfach ja, durch die Menge an Leuten, die da eben ja was erzählen. Wie siehst du diesen Punkt und dann vielleicht noch, was du an eigenen Ideen hast, ja?
Also den Punkt, den du ansprichst, den finde ich extrem schwer einzuschätzen. Glaube, dass das wirklich eine Menge mit dir macht. Also wenn du quasi, naja, wir sind ein Ergebnissport, da kommt ein schlechtes Ergebnis und dann bist du als Trainer, als Spieler erstmal klar in der Schuldsituation oder in der Verantwortungssituation. Schuld klingt vielleicht nochmal böser als Verantwortung. Und alle bewerten dich. Das finde ich schon extrem krass. Und jetzt durch die Situation, durch die, weiß ich nicht, wie vielen Millionen Social Media Kanäle, die dann quasi auch ihr Urteil abgeben wollen. Das ist ja dann wirklich, das ist ja wahrscheinlich gar keine Bewertung, es ist ja ein Urteil. Und da die Trennung herzukriegen, also für einen selbst, dass man natürlich, ich versuche das, wenn ich Vorträge halte, auch über das Thema Führung, dann spielt auch Scheitern natürlich eine Rolle. Dann geht es schon, diese Unterscheidung herzunehmen. Ich kann mit einem Projekt scheitern, also mit einer Weltmeisterschaft, mit einer Europameisterschaft. Ich kann auch mit einem Spiel scheitern. Aber die Frage ist, bin ich deshalb trotzdem als Mensch gescheitert? Und gleichzeitig haben wir es aber jetzt, wenn wir auf Julian Nagelsmann zum Beispiel gucken, dann ist der ja momentan, also ich sage nicht, dass das eine Persona non grata ist, aber es ist schon schwierig. Und jetzt sage ich auch trotzdem, ja, es war jetzt keine besonders gute Weltmeisterschaft und vielleicht hat er sich auch nicht besonders glücklich manchmal verhalten. Das will ich gar nicht bewerten, weil ich bin kein Medienexperte. Aber wir bewerten jetzt irgendwie alles schlecht. Also es scheint jetzt alles schlecht zu sein. Und gleichzeitig ist es so, dass wir alle ja denken, also wenn man jetzt andersrum denkt, hätte das Tor von Tah gezählt, dann wären wir ins Achtelfinale gekommen und hätten, keiner weiß, wie das ausgegangen wäre, aber ich hätte uns schon ein gutes Spiel zugetraut. Und dann sagen wir mal, dann scheiden wir 1-2 nach Verlängerung aus und alle bewerten dieses gesamte Turnier als okay. Weil wir hatten halt einfach ein bisschen Pech mit der Auslosung, nicht so ein Glück wie vielleicht Argentinien, ja? Und dann ist es alles okay. Und Julian Nagelsmann ist übrigens immer noch Bundestrainer. Insofern, die Erwartungshaltung spielt eine Riesenrolle. Ich glaube, dass es uns beim, also dass es dem Fußball gut tun würde, ein bisschen demütiger zu sein, also dem deutschen Fußball. Aber das ist jetzt nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der dem Fußball sagt, er muss demütiger sein. Also das nehme ich mir nicht raus. Aber ich glaube einfach, wir müssen schon realistisch sein. Wir waren, glaube ich, 2000. 16 oder ich weiß nicht, vielleicht auch 2000, ich weiß nicht, ob 17 noch mal ein Confed Cup war oder so, waren wir das letzte Mal in einem Halbfinale. Und ich finde, ein Halbfinale ist so ungefähr der Maßstab. Dann kann man das Turnier auch gewinnen, aber man kann eben auch ausscheiden im Halbfinale. Aber man hat schon gezeigt, dass man quasi zu Creme de la Creme gehört. Und das ist bei uns jetzt einfach 10 Jahre her. Und da finde ich, ist es schon irgendwie zu überlegen, dass wir immer vorher davon sprechen, ob wir Weltmeister werden können oder Europameister werden können. Das ist schon schwierig. Und jetzt vielleicht nur noch mal ganz kurz auf unsere Europameisterschaft. Ich glaube, dass wir uns vorher nicht das Ziel gesetzt haben, ins Halbfinale zu kommen oder Europameister zu werden. Aber wir haben es dann im Verlaufe des Turniers für möglich gehalten. Das sind noch mal Unterschiede, ja. Also, so dass selbst wenn es dann nicht geklappt hätte, wir, glaube ich, trotzdem nicht nur unzufrieden gewesen wären. Das, glaube ich, ist die Situation, die ich mir auch wirklich brutal vorstelle, bei den Spielern, bei Julian Nagelsmann und allen, die da drumherum sind, dass quasi alles sofort einer Bewertung unterliegt und wir alle aber weder in der Kabine noch beim Training dabei sind. Dazu die Situation, das ist, glaube ich, bei deutschen Handballnationalspielern anders als bei deutschen Fußballnationalspielern, die vermutlich einen riesen Staff um sich herum, jeder Einzelne noch irgendwie hat, selbst wenn der jetzt nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist, aber keine Ahnung, wer da immer noch dazukommt und wen die alles auch noch, ich sag jetzt mal, füttern wäre jetzt im falschen Sinne, aber wen die quasi immer noch mitfinanzieren an Beratern und was weiß ich nicht alles, das ist, glaube ich, gigantisch. Und das ist mit keiner anderen Sportart, also mit keiner anderen Teamsportart in Deutschland zu vergleichen. Wahrscheinlich ist es in den USA mit den großen amerikanischen Sportarten noch mal ein bisschen anders, aber hier ist es schon, das ist schon Wahnsinn. Und deshalb ist der Vergleich zu Handball zu Fußball schon ein bisschen. Ja, also es ist ein bisschen wie Äpfel mit Birnen. Was?
Also,
Ja, mach mal, hack mal
okay.
ruhig ein.
Ja, weil woran ich auch bei Demut ein bisschen denken muss, ist, was halt oft gesagt wird im Vergleich Handball, Fußball, ist so ja auch die Schiedsrichter-Thematik und so dieses Fairplay-Thema. Also zum Beispiel, dass man im Handball ja den Ball direkt auf den Boden legt und dann geht's weiter, sonst wird es ja auch sanktioniert, soweit ich weiß. Auch dann mit der Einführung zum Beispiel von gelben Karten für die Trainerbank, oder auch generell Physiotherapeuten und alles. Das ist ja noch nicht so alt beim Fußball. Das könnte ja vielleicht auch eine Rolle spielen. Also, das wäre so eine Frage: Ist der Handball vielleicht fairer, und kann der Fußball da auch irgendwie was anpassen? Ja.
Also was ich nach wie vor, vor allem in meiner Zeit in der Bundesliga, wo du noch jede Woche quasi die beste Liga der Welt war das, aber vor allem war es auch, es war durch unglaublichen gegenseitigen Respekt geprägt, weil man wusste, also diese ja schon 90, 100, 110 Kilo Körper, die da aufeinander geprallt sind, und es war klar, es wird wehtun im Spiel, aber vorher und hinterher war ein großer Respekt voreinander da. Da kann ich nicht einschätzen, ob das im Fußball ähnlich ist. Ich habe diese Situation sehr genossen. Und auch, dass klar ist, man wünscht dem Gegner niemals eine böse Verletzung. Wenn es quasi auch, selbst wenn es ein böses Foul gab, es wird aufgeholfen. Das ist bei uns wirklich, das ist nicht nur gespielt, das ist wirklich gelebt. Und die Situation mit den Schiedsrichtern, also ich sage dir ganz ehrlich, das finde ich unsäglich beim Fußball. Das nervt mich so. Da ist ein Einwurf an der Mittellinie und acht Spieler, die drumherum stehen, sind davon fest davon überzeugt, dass der Einwurf von für sich, also zumindest von ihrer Körpersprache her, obwohl es so klar ist wie nur irgendwas, dass der Einwurf für das andere Team ist. Und ich mich dann auch immer frage, mein Gott, ist das dann wirklich so entscheidend, ob der Einwurf nach links oder nach rechts geht an der Mittellinie? Ja, wir reden jetzt nicht über einen Elfmeter, wo ich vielleicht schon mal die diskutieren kann, weil bei einem Low-Scoring-Game, also wenn es nur zwei Tore gibt, dann spielt eine Elfmeterentscheidung oder vielleicht sogar nur ein Tor gibt, dann spielt eine Elfmeterentscheidung natürlich eine riesige Rolle. Das nervt mich schon, dass man dort nicht unterscheiden kann, dass jetzt wirklich eine spielentscheidende Szene, wo ich vielleicht auch mal mit dem Schiedsrichter sprechen kann, aber was mich halt nervt, ist bei jedem kleinen Zupfer in der Mittellinie, da wird halt gepfiffen und dann wird gepfiffen und dann geht es einfach weiter. Es dauert manchmal auch ewig, bis es weitergeht, weil alle sich irgendwie nochmal echauffieren, weil auch keine Ahnung, der Kapitän dann nochmal zum Schiedsrichter gehen muss und irgendwie seinen Kommentar abgibt. Und ich finde, was mich am meisten nervt, ist, dass Fußball, zumindest in Europa, die größte Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche hat. Und das ist eine Situation, und die traue ich mich schon zu sagen, das prangere ich wirklich an, dass das weder UEFA noch FIFA in den Griff kriegen, weil ich meine, es ist so einfach, das in den Griff zu kriegen. Du machst eine klare Regeländerung, wer mit dem Schiedsrichter diskutiert, bekommt sofort gelb und beim zweiten Mal gelb-rot. Dann hast du 3 Wochen lang Stress oder von mir aus auch 2 Monate lang Stress, aber dann sind die Regeln klar. Und dann gibt es das nicht mehr. Und auch das hinterher, also in wie vielen Pressekonferenzen sich sportliche Leiter und Trainer immer noch über die Schiedsrichter auslassen, also wirklich und teilweise böse auslassen, das finde ich schwierig, weil ich finde, dass gegenseitiger Respekt einfach dazugehört. Was nicht heißt, dass ich natürlich auch mal mit der institutionellen Person Schiedsrichter mal aneinander gerate, das ist doch klar. Aber es darf auch nicht über bestimmte Grenzen gehen, die tun einfach weh. Und deshalb mache ich ja seit Jahren also Fortbildungen, auch die heißen Gemeinsam statt einsam, wo quasi Schiedsrichter und Trainer an einer gemeinsamen Fortbildung sind, um Perspektivenwechsel herzustellen. Das halte ich für wichtig. Aber sag mir doch mal selber, findest du das nicht auch unsäglich, wie diese Situationen auf dem Spielfeld sind? Also gerade als Vorbildfunktion. Also Fußballer sind ja irgendwie die modernen Gladiatoren, ja? Also
Ja, ich hatte ja schon die Außenwirkungen angesprochen, die man im Fußball hat. Und dadurch ist das natürlich einfach nochmal besonders wichtig, wie man sich, also gerade im Profifußball, aber natürlich auch, und das ist ja jetzt hier primär die Zielgruppe, auch im Nachwuchsfußball bist du ja dann auch einfach Vorbild für deine eigenen Spieler, aber natürlich auch für die der anderen Mannschaft. Das vergisst man vielleicht ein bisschen, dass natürlich auch die gucken, wie sich der Trainer der anderen Mannschaft verhält. Also und dadurch werden dann, sag ich mal, Grenzen ja auch so ein bisschen verschoben, was erlaubt ist, ne? Wenn ich sehe, dass andere es machen und es vielleicht dann auch nicht, du hast ja auch im Amateurfußball nicht nur erfahrene Schiedsrichter, die das dann vielleicht auch nicht so konsequent ahnden. Ja, und wenn du dann siehst, du kommst damit durch, dann ja, wird es natürlich gemacht und klar hast du da als Trainer eine Vorbildfunktion, die du leben musst, ja.
ja, also habe ich auch und ich habe die auch natürlich nicht immer eingehalten, logischerweise, und werde die wahrscheinlich zukünftig nicht immer nur einhalten können. Aber hier geht es mir eher die Situation, dass der Fußball vor allem mit seinem Spitzenbereich, also wenn du so ein Champions League Viertelfinale guckst, da gucken weiß ich nicht wie viele Millionen zu oder jetzt bei der WM, dass ich finde schon auch regeltechnisch etwas angepasst werden muss, damit eben klar ist, es wird nicht über jede Entscheidung diskutiert. Weil das ist ja das, was sie auch von oben nach unten runterbricht quasi, dass man also meint, man könnte über jede Entscheidung reden. Und mir hat mal ein Schiedsrichter gesagt, also wenn ein Trainer jede Entscheidung oder ein Spieler jede Entscheidung quasi in Frage stellt, was soll das für mich als Schiedsrichter für eine Information sein? Das würde ja bedeuten, dass jede Entscheidung, die ich treffe, ist irgendwie zweifelhaft. Aber es ist ja Blödsinn. Also es gibt bestimmt, also beim Handball spricht man immer von diesen berühmten 8 bis 10 Entscheidungen, die vielleicht für die eine oder für die andere Seite entschieden werden können. Also es geht dann so um Stürmerfoul oder Angreiferfoul oder Abwehrfoul. So eine Situation oder wie früh hebe ich den Arm beim Zeitspiel auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das sind schon so Kann-Situationen oder wie früh pfeife ich in eine Aktion rein. Aber alle Trainer sind sich einig. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen der Schiedsrichter trifft. Sehr, sehr viele. Aber die allermeisten trifft er richtig. Und wenn ich hinterher Video schaue und mich über Entscheidungen aufrege, dann sehe ich übrigens, er trifft auch die meisten von denen, die ich anzweifle, auch noch richtig. Also das ist schon teilweise brutal. Aber deshalb denke ich eben wirklich, die Außenwirkung, oder diese Außenwirkung, die muss irgendwie anders funktionieren.
Wenn du jetzt von diesen Kann-Entscheidungen sprichst, du hast ja vorher was von einer Unterscheidung zwischen, was ist jetzt wirklich spielentscheidend und was nicht. Also Ich kenne mich jetzt im Handball auch nicht so aus. Also sind das dann diese Kann-Entscheidungen, sind das so Sachen wie im Fußball ein Einwurf, wo du sagst, ja, okay, ist dann eigentlich auch egal? Oder sind das dann auch Dinge, die schon einen starken Einfluss aufs Spiel haben?
Naja, die Situation, was erwarte ich als Schiedsrichter? Ich erwarte von einem Schiedsrichter, ich erwarte, dass der neutral ist. Das heißt, dass der quasi ein Foul auf der einen Seite genauso bewertet wie ein Foul auf der anderen Seite. Da gibt es natürlich schon Situationen, wo ich dann als Trainer denke, okay, da hast du 7 Meter gepfiffen und noch eine Zeitstrafe gegeben und bei mir gibst du nur einen Freiwurf oder nur einen 7 Meter. Die Situationen sind natürlich alle nicht 1:1 zu 100% vergleichbar, aber um so etwas geht es. Also um die Bewertung von Szenen, die das sind. Und natürlich können die auch spielentscheidend sein. Ich glaube natürlich auch, ist ein Teil der Wahrheit ist, dass wir dadurch, dass wir, keine Ahnung, unsere Spiele gehen 30-30, 32-30 aus oder manchmal sogar noch mehr Tore. Es sind natürlich viel, viel mehr Tore, viel, viel mehr Situationen, wo Entscheidungen durch Schiedsrichter und durch Spieler gefällt werden müssen, die sofort auf der Anzeigetafel sichtbar sind. Das ist beim Fußball weniger. Und ich glaube, dass deshalb natürlich, deshalb würde ich da auf alle Fälle irgendwie dafür sein, dass zumindest in diesem Mittelfeldbereich, wo, ja, keine Ahnung, ob das wirklich so entscheidend ist, ob der Einwurf nach A nach B geht, zumal man ja mit dieser Gegenpressing-Situation manchmal ja sogar provozieren will, dass der Gegner in der eigenen Hälfte einen Einwurf hat oder sowas in der Art und Weise, da kennst du dich besser aus als ich. Dass ich einfach glaube, da müsste man irgendwie zurückhaltender sein, dass das Spiel irgendwie schneller läuft und nicht permanent die Entscheidungen quasi angezweifelt werden.
Dann würde ich gern einmal einen Übergang wagen zum nächsten Thema. Ich hatte ja einen LinkedIn-Beitrag von dir gelesen, den ich sehr interessant fand. Da ging es darum, Kontrolle beim Führen abzugeben. So, das hast du natürlich, also so wie ich es jetzt verstanden habe, vor allem so auf den Umgang mit der Mannschaft bezogen. Wobei das, was wir gerade besprochen haben, natürlich auch interessant sein kann, weil ein Schiedsrichter natürlich auch ein externer Faktor ist, den du nicht kontrollieren kannst. Also, wie gehe ich damit um? Wir fokussieren uns mal auf die Spieler, worum es dann ja primär in deinem Beitrag ging. Ja, was ist da so die Entwicklung, die du in deiner Zeit als Trainer festgestellt hast, was so deinen eigenen Umgang damit betrifft?
Na, ich glaube, die wichtigste Situation, warum ich vielleicht jetzt anders darüber denke als noch vor 15 Jahren, ist, dass, und das ist wahrscheinlich wirklich auch ein Prozess, der ein bisschen mit Erfahrung zu tun hat, dass ich mich auch nicht davon abhängig machen will, ob ein Spieler den entscheidenden Wurf in Innenpfosten rein oder Innenpfosten rausschießt und das quasi mal den Energiefluss meiner nächsten 3 Tage beeinflusst. Also damit eben auch abzugeben, ich kann nicht alles in diesem Spiel kontrollieren. Und ob der Torhüter einen Ball, den er vielleicht halten müsste, dann hält zum Schluss oder der Spieler den Ball reinschießt und ob wir das Spiel deshalb mit einem Tor gewinnen oder verlieren, da kann ich nicht jedes Mal mich quasi geißeln. Also mir tut eine Niederlage nach wie vor weh, sonst könnte ich diesen Job auch, glaube ich, nicht mehr machen. Aber ich glaube, ich schaffe es, etwas distanzierter zu sein. Das war, glaube ich, das ursprüngliche, was mich dazu geführt hat. Und dann die Situation natürlich, wir befinden uns in einem Spiel. Und ein Spiel ist nicht zu kontrollieren. Beim Fußball, da kannst du mir die Prozentzahl wahrscheinlich nennen, wie viele Tore ja immer noch die Sportwissenschaft unter dem Begriff Zufall, ich sage jetzt mal tituliert, so etwas gibt es bei uns natürlich viel, viel weniger, weil wir durch das Werfen ja eine geführte Bewegung haben und den Ball besser kontrollieren können als beim Klatschen quasi, also wenn man schießt. Deshalb ist unsere Passquote wahrscheinlich auch extrem, also auch im Nahbereich relativ hoch. Aber trotzdem kann ich nicht kontrollieren, wie der Spieler auf bestimmte Situationen reagiert. Dann hat mir mal einer gesagt, also nachdem ich mich wirklich selbst gegeißelt und gesagt, aber was glaubst du denn, dass du kontrollieren kannst? Ja, du kannst am Anfang eine Aufstellung kontrollieren und du hast natürlich als Handballtrainer mehr Möglichkeiten durch Timeouts, durch einen permanenten Wechsel. Ne? Du musst jetzt das nicht nur begrenzt auf 5 Wechsel wie beim Fußball. Du kannst permanent das System ändern. Du kannst permanent Einfluss nehmen. Aber dennoch fließt das Spiel und du musst die Spieler auch entscheiden lassen. Und das Wichtigste ist deshalb aus meiner Sicht dafür, einen Raum zu geben im Training und im Spiel, in der eine Atmosphäre herrscht, dass Spieler sich trauen, ich sage in dem Fall wirklich trauen, Entscheidungen zu treffen. Und ja, dann muss ich als Trainer auch damit leben, dass die mal falsch sind und dass wir dadurch mal Spiele verlieren. Aber ich möchte eine Atmosphäre schaffen und ich weiß auch nicht, ob mir das immer gelingt, das ist ja klar. Aber indem sich Spieler trauen, Entscheidungen zu treffen, die dann auch durchaus selbst verantworten, auch wenn ich natürlich insgesamt die gesamte Verantwortung trage. Aber das, finde ich, macht einen Spieler, wenn er älter wird, aus zu einem am Ende dann hoffentlich gestandenen Profi.
Du sagst, die Spieler sollen sich trauen. Das setzt natürlich voraus, dass der Trainer auch vertraut. Und das hast du ja auch in deinem Beitrag beschrieben. Also ja, und dann hast du auch darüber geschrieben, ja, dass man das eben irgendwie akzeptiert, dass man dann auch mal nicht eingreift. Und dementsprechend wäre meine Frage, ja. Was du vielleicht den Hörern mitgeben kannst, also für den Umgang, wie man, naja, diesen Impuls vielleicht unterdrücken kann, dass man jetzt eingreifen will.
Der erste Schritt ist, also warum ich das auch nochmal geändert habe, ist, ich war mal beim Zweitligaspiel von Füchse Berlin 2 und dann hatte ich das Gefühl, ich habe zu viel in der Hand. Also ich sitze quasi am Joystick, wenn man so will, und versuche die Spielsteuerung zu übernehmen. Bei uns hat man viele klare Auslösehandlungen, wie der Ball läuft, wie die Spieler sich bewegen. Und habe dann gesagt, nee, das kann nicht meine Aufgabe sein, das müssen die Spieler schon selbst entscheiden. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist, um das so ein bisschen abzugrenzen, dass ich schon manchmal denke, in spielentscheidenden Situationen brauchen Spieler vielleicht trotzdem auch die Hilfe des Trainers, weil sie vielleicht noch nicht die Reife haben oder weil sie es vielleicht jetzt auch nicht sehen. Und dann gibt es die Situation, dass ich Vorschläge mache. Also dass ich nicht sofort sage, pass auf, wir spielen jetzt, bei uns sind diese Auslöser nummeriert, wir spielen jetzt 1 plus 4 oder 5 plus 6, sondern du könntest spielen 1, du könntest spielen 4, du könntest spielen das. Und dann kann aber der Spielmacher oder die beiden entscheidenden Spieler können dann entscheiden, was sie spielen. Das heißt, das ist so eine Zwischenlösung, dass ich eine grobe Vorgabe mache und sie dann aber entscheiden können, okay, Alex hat jetzt die drei Möglichkeiten gegeben, lass uns das nehmen. Und manchmal mache ich es auch noch so, dass ich bei einem Spielzug sage, lass uns jetzt mal das spielen. Das ist übrigens nicht unüblich für die nächsten zwei Angriffe, um so ein bisschen einen Impuls zu geben. Aber am Ende ist es ja, das Spiel ist ja so schnell, dass ich sowieso von den, keine Ahnung, 60, 65 Angriffen, könnte ich vielleicht fünf bis sieben von außen wirklich beeinflussen. Und da hat es natürlich schon Vertrauen und diese Situation vorher im Training auch immer wieder gemacht zu haben, damit die Spieler das Vertrauen in sich haben und auch das Vertrauen durch mich oder durch das gesamte Trainerteam spüren, diese Entscheidung einfach treffen zu können. Und das ist das Wichtigste, auch falsch treffen zu können.
Wie siehst du dann deine Rolle als Trainer? Also ich mache gerade zum Beispiel so einen Online-Kurs und da hat der Referent auch dann gesagt, dass Fußballtrainer in einer Illusion leben, weil sie denken, sie könnten Spiele gewinnen. Dabei stehen sie nicht auf dem Platz und wer nicht auf dem Platz steht, kann keine Spiele gewinnen. Das heißt, sie haben einen Wunsch nach etwas, was nicht möglich ist und dass sie eben davon dann abhängig sind. Raimund Verheyen heißt er einmal, um einmal die Quelle zu nennen im aktuellen Online-Kurs. Und ja, also wenn ich das aber nicht kontrollieren kann und nicht selbst auf dem Platz stehe, irgendwo identifiziere ich mich ja trotzdem mit dem Team und gehöre ja auch irgendwo dazu. Also wie siehst du dann die Rolle des Trainers? Weil man kann natürlich nicht alles beeinflussen, aber irgendwo ja schon Einfluss auf den Prozess nehmen.
Okay, natürlich. Also es ist und bleibt ein Players Game und kein Coaches Game. Ich sag mal natürlich, dass ich das, je jünger die Spielerinnen und Spieler sind, da hat der Trainer einen größeren Einfluss und je älter sie werden, desto geringer wird, glaube ich, der Einfluss des Trainers. Dennoch sehen wir, dass in allen Teamsportarten, in allen Spielsportarten erfolgreiche Trainer oder gute Trainer einfach mit unterschiedlichen Teams Erfolg haben. Das heißt, es muss ja trotzdem den Faktor dieses Trainers geben. Es muss jemand sein, der Vertrauen schenken kann, dass Entscheidungen komplett getroffen werden können. Es muss einen Trainer geben, der erkennt, das ist meiner Ansicht nach die wichtigste Aufgabe, was hat mein Team für Qualitäten, und wie kann ich diese Qualitäten am besten herausarbeiten? Das heißt also, welches System spiele ich? Welche Spieler spielen auf welcher Position? Wie nehme ich vielleicht dort auch Veränderungen vor? Welche Rollen weise ich bestimmten Spielern zu? Und zwar auf dem Feld, aber auch außerhalb des Feldes. Und dafür ist schon der Trainer zuständig. Das kann schon sein, dass sich das natürlich auch im Fluss eines Teams irgendwie nochmal verändert. Das ist schon klar. Ich denke jetzt im Hintergrund immer über die Illusion nach, ob ich Spiele gewinne oder verliere. Vermutlich ist das eine teilweise Illusion. Vielleicht sollte ich mir das auch öfter nochmal sagen, vor allem nach Niederlagen, dass ich jetzt doch gut einschlafen kann und nicht noch das Spiel mir nochmal angucke oder nochmal schneide. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch eine überspitzte Aussage ist, weil wir ja alle wissen, ohne eine. Also gerade wenn da, also bei mir sind es jetzt momentan 17 Spieler in einem A-Bundesliga-Team, das geht nicht ohne Führung und ohne Entscheidung von außen. Wohl wissend, dass es Situationen gibt, die halt auch eben nicht zu kontrollieren sind. Aber genau das ist das, was mir so viel Spaß macht und was ich so spannend finde an dieser gesamten Situation. Und ein bisschen Einbildung, dass wir das beeinflussen können, gehört ja vielleicht auch einfach dazu.
Ja, und da spielt ja dann noch Eigenverantwortung mit rein, weil wenn ich jetzt als Führungsperson anfange, die ganze Verantwortung auf mein Team abzuwälzen und zu sagen, ja, ich stehe ja nicht auf dem Platz, das wäre wahrscheinlich auch die falsche Schlussfolgerung.
Bin ich sicher. Also das ist auch, ich habe, glaube ich, irgendwie demnächst zuletzt eine Situation gesehen. Am Ende finde ich es auch gut, dass du als diese Führungskraft, wenn du so willst, vergleichbar mit Unternehmen, dann eben auch einfach die Verantwortung übernimmst. Also das ist ja auch die Situation, du übernimmst die Verantwortung für eine Niederlage, weißt auch irgendwie in dir, naja, ich kann ihm nichts dafür, ob der den reinschießt oder nicht, den letzten Ball, ja. Aber du übernimmst die Verantwortung und stellst dich damit auch ein bisschen vor dein Team und entlastest die auch. Also ja, die Situation, dass ich dann sagen würde, hier, Paul Müller hat aber den Ball daneben geworfen oder was weiß ich, das geht doch erst überhaupt gar nicht. Also das ist schon auch so mit Verantwortung und Vertrauen hat das auch zu tun.
Genau, dann würde ich gerne noch mal über das Thema Vertrauen sprechen, weil das muss ja auch beidseitig sein. So, ich will ja irgendwie, oder indem ich vertraue, baue ich ja auch Vertrauen auf. So, und das ist aber ja von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ich kann natürlich sagen, ihr dürft Fehler machen, aber es gibt welche, für die ist Fehlervermeidung eine total wichtige Sache, weil, weiß ich nicht, dass die eben anders angreift als einen anderen Spieler vielleicht, der sehr risikofreudig ist und dem das dann egal ist und einen Fehler schnell abhaken kann. Also, wie kannst du das solchen Spielern vermitteln, die da eben ja sich auch selbst schützen wollen? Und die sind ja dann auch die, die im Fokus stehen, wenn sie den Fehler machen. Ich als Trainer natürlich irgendwo auch, aber der Spieler natürlich auch nochmal besonders.
Naja, ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, so wie das in der Natur der Sache von menschlichen Beziehungen liegt, dass ich einigen Spielern, das ist ja auch die Wahrheit, mehr Vertrauen entgegenbringe als anderen und vermutlich auch Spieler mir mehr oder weniger Vertrauen entgegenbringen als vielleicht anderen Trainern im Laufe ihrer Zeit. Das hat natürlich schon etwas mit der Beziehungsebene zu tun und hier glaube ich, dass es sehr sensiblen, ja, Antennen bedarf, um das irgendwie mitzubekommen. Ich finde trotzdem, dass in diesem Bereich auch Erwartungshaltungen klar formuliert werden können. Also wenn ich zu einem Spieler sage, was auch dein Auftrag ist, jetzt auf dieses Feld zu gehen und einfach diese 1-gegen-1-Situation oder diesen Wurf, wenn sich diese Chance bietet, mit maximaler Konsequenz zu machen. Und wenn du die zweite Chance hast, dann machst du es nochmal. Und wenn du die dritte Chance hast, machst du es nochmal. Und wenn die aber aus irgendeinem Grund nicht reingehen, dann muss ich dich vielleicht auswechseln. Aber dann ist die Situation trotzdem so, dass klar ist, das haben wir irgendwie miteinander verabredet. Das ist seine, vielleicht auch seine Stärke. Und ja, natürlich kann der Wurf auch nicht reingehen, aber er kommt raus. Und worum geht's denn dabei? Dabei geht es doch nur darum, dass ich hinterher nicht beleidigt reagiere, weil er jetzt den Wurf irgendwie daneben gemacht hat, sondern klar, ich muss mit dem Scheitern des Spielers und natürlich auch mit meinem eigenen Scheitern leben und umgehen können und es geht eben einfach weiter. Ich glaube, das ist so die Situation, die da eine Rolle spielt und eben auch das, wie soll ich das sagen, also Führung, das finde ich eine der wichtigsten Situationen, Führung, Vertrauen, das muss berechenbar sein. Also die Jungs müssen meine Reaktion irgendwie berechnen können und ich natürlich auch im Umgang mit ihnen ihre Reaktion auf bestimmte Situationen, die halt passieren. Die können erfolgreich sein und die können auch nicht erfolgreich sein. Aber ich möchte gerne, dass die Jungs mir vertrauen, dass meine Reaktionen auch auf, sage ich mal, grobe Fehler berechenbar sind. Und natürlich gibt es auch bei uns Strafen, wenn es aber nicht, wenn jemand einen Fehler im Spiel macht, sondern wenn es Regelverstöße gibt, keine Ahnung, die, also Regeln, die wir quasi in unserem Zusammenleben ist jetzt schon, klingt jetzt schon fast wie eine Ehe, aber so ein bisschen ist es ja auch so in einer großen Gruppe, dass man da zusammen ist. Dann gibt es Bestrafungen. Aber ich verteile keine Bestrafungen, weil jemand irgendwie einen entscheidenden Ball verwirft, sondern da würde ich versuchen, immer den irgendwie auch in Schutz zu nehmen, weil natürlich wir alle wissen, dass er schon selbst damit wahrscheinlich genug zu knabbern hat, weil ich ihn natürlich auch, ja, weil er auch selbst auch irgendwie auch weiß, dass das jetzt irgendwie aus seiner Sicht natürlich einfach Mist war. So ungefähr. Also Vertrauen entsteht immer aus Beziehungsebenen und die sind unterschiedlich. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wir müssen auch nicht so tun, als ob wir alle gleich behandeln. Es gibt Spieler, da ist unsere Toleranzgrenze etwas größer und es gibt Spieler, da ist die etwas kleiner. Insofern ist vermutlich auch die Wahrnehmung der Spieler, Angst zu haben vor einem Fehler, weil jetzt wechselt er mich dann aus oder dann guckt er mich böse an oder was weiß ich, was dann immer für Situationen entstehen. Die sind vermutlich nicht nur unbegründet.
Du hast die zwischenmenschliche Beziehung angesprochen und dass es da Unterschiede gibt. Und da finde ich interessant, weil du warst ja auch selbst Co-Trainer, wie du da eben, naja, also so die Verteilung im Staff vielleicht auch siehst, weil wenn es Unterschiede gibt, dann kann ich mir das natürlich auch als Trainer zunutze machen, weil mein Co-Trainer vielleicht besser mit dem einen Spieler klarkommt. So, ja, wie sind da so deine Erfahrungen im Bereich. Ich habe das zum Beispiel auch mal gehabt, da ging es jetzt nicht so sehr um den Umgang mit dem Spieler, aber um den Umgang damit, gegen einen bestimmten Gegner zu spielen, weil ich dann zum Beispiel auch den Trainer schon länger kannte und einfach gemerkt habe, das sind irgendwie Spiele, in denen ich vielleicht nicht immer sonderlich produktiv war. Und dann auch meinem Co-Trainer mal gesagt habe, pass mal auf, heute oder schon vorab angekündigt, beim nächsten Spiel stehst du mal in erster Reihe und ich nehme mich mal zurück, weil irgendwie, keine Ahnung, das macht da wenig Sinn, was ich da an so einem Spieltag mache. Genau, und da haben wir das Spiel dann zum Beispiel auch gewonnen. Also sage ich jetzt rückblickend, war eine schlaue Idee, keine Ahnung. Wie siehst du da so die Rolle, ja, vielleicht auch von dem Staff, wenn es dann um den Umgang mit unterschiedlichen Spielertypen geht?
Also ich finde den enorm wichtig und glaube auch nicht, dass ich der alleinige Heilsbringer bin. Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr mehrmals in der Woche mit einer Sportpsychologin zusammen. Also auch für die Mannschaft ist die da. Und da ist ja auch die Situation, sie hat ja einen anderen Vertrauenskontext mit dem einzelnen Spieler und mit der Mannschaft, als ich den habe. Das ist ja auch gut so. Ich habe Co-Trainer, ich habe einen Teambetreuer, der, glaube ich, extrem wichtig für die Jungs ist, was die Stimmung angeht, dem die bestimmt auch mal zwei, drei Sachen sagen, die sie mir nicht sagen. Und auf einer Physiotherapiebank sind vermutlich schon ganz, ganz viele Trainer ganz, ganz böse beschimpft worden. Also weltweit würde ich das behaupten. Das ist die Situation, die für mich klar ist. Ich glaube, dass es manchmal gut ist, andere Personen mit Spielern sprechen zu lassen. Nicht nur, weil vielleicht die Beziehungsebene manchmal natürlich auch in einer, naja, in einer Starrheit feststeckt, die vielleicht gar nicht so einfach weder durch den jungen Spieler noch durch mich so irgendwie zu verändern ist. Also insofern finde ich das eine schlaue Situation. Und ich hatte natürlich auch als Co-Trainer der Nationalmannschaft immer eine andere Beziehung zu den Spielern als der Cheftrainer. Aber ich wusste immer, auf welcher Seite ich stehe, das ist ja klar. Wobei es jetzt geht ja nicht auf gegensätzlichen Seiten stehen, aber es ist natürlich schon die Situation, wer trägt die maximale Verantwortung und wer trägt sie nicht. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass es immer etwas anderes ist, wenn ich ein Einzelgespräch als Cheftrainer mit einem Spieler führe, als wenn ein Co-Trainer ein Gespräch mit einem Spieler führt. Das heißt, diese Situation ist schon noch relativ hierarchisch geprägt in unseren Teamsportarten, dass es immer irgendwie einen Cheftrainer gibt. Ja, keine Ahnung, vermutlich ist dann für die Spieler schon dessen Meinung oder Urteil, klingt jetzt böse, aber Einschätzung natürlich schon noch mal wichtiger als die vom Co-Trainer. Das heißt, aus der Situation kann ich mich trotzdem nicht befreien als Spieler und auch als Staff-Mitglied, aber ich kann es zumindest etwas aufweichen.
Ja, und es kommt ja dann auch einfach darauf an, auch wenn es natürlich diese Hierarchie gibt, einfach wie ein Cheftrainer mit seinem Staff zusammenarbeitet. Also man kann ja total viel Verantwortung auch an seinen Staff, wird ja mit Sicherheit auch im Profifußball gemacht, einfach aufgrund der Komplexität des Aufgabenprofils. Musst du, glaube ich, dann auch delegieren können, sonst hast du auch Schwierigkeiten. Genau. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, hast du vielleicht noch zu diesem Themenkomplex, zu dem LinkedIn-Beitrag, den du geschrieben hast, etwas, wo du sagst, das ist vielleicht noch zu kurz gekommen. Das könnte man nochmal ansprechen.
Weiß ich nicht. Ich glaube halt einfach, das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe es schon gesagt. Also ich versuche es mal mit einem anderen Bild. Wir befinden uns auf einer sechsspurigen Autobahn. Und da entscheidest du jetzt, als Spieler, dass du dich auf der rechten Spur befindest und 70 km/h fährst. Und dann gibt es Spieler, die halt eine hohe Bereitschaft zum Risiko haben, ob das jetzt immer auf einer Autobahn gut ist oder nicht. Die fahren halt auf der linken Spur und fahren 250 mit ihrem Rennwagen. Fakt ist, ich versuche, die Leitplanken links und rechts von dieser sechsspurigen Spur zu legen, und zu akzeptieren, dass der eine schneller fährt und mal langsamer fährt, dass wir in der Mitte vielleicht auch eine Reihe von Leuten haben, die vielleicht in diesem mittleren Bereich tätig sind, und ich muss irgendwie gucken, wie kriege ich die Schnellen und die Langsamen zusammen. Wenn aber meine Leitplanke so eng ist, dass es nur eine Spur gibt, dann bleibt die Richtung zwar immer noch dieselbe, aber dann kann ich nicht erwarten, dass es überhaupt Momente gibt, wo vielleicht auch du auf der rechten Spur mal entscheidest, 160 zu fahren, weil das geht auf einer einspurigen Autobahn gar nicht oder auf einer einspurigen Bahn gar nicht. Und das ist irgendwie dieses Bild, was ich immer versuche mitzugeben, dass es schon Freiheiten bedarf in einem großen, ja, keine Ahnung, Regelkonstrukt oder in einer Atmosphäre, die ich schaffe. Und dann muss ich aber Vertrauen haben und sagen, der wird jetzt die richtige Entscheidung treffen. Und jetzt vielleicht für 5 Minuten auf der ganz linken Spur sein. Dann muss er aber auch im Blick haben, ein bisschen, oder ich muss es mit im Blick haben, wie ist denn gerade der, ja, heutzutage ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, wie ist denn gerade der Dieselverbrauch? Wie lange kann er denn auf dem Niveau so fahren? Ja, also das sind schon ein paar Sachen, die ich extrem spannend finde. Also es geht um Freiheitsgrade, die ich Spielern ermögliche, aber die können nicht unendlich groß sein.
Ja, sehe ich auf jeden Fall genau so und handhabe ich auch so. Ich glaube auch, wenn man über Kreativität spricht, dann braucht es eben auch so einen gewissen Rahmen, weil ja sonst der Spieler vielleicht auch einfach zu viele Möglichkeiten hat, und dann gar nicht kreativ werden kann. Ich glaube, Advancement Football heißen die, hat dann auch mal darüber gesprochen. Also das ist auch schon, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist auch was, worüber andere schon gesprochen haben. Also das ist ja ein wichtiger Punkt für mich. Dann einmal zur Abschlussfrage. Es ist ja jetzt schon mit dem, ja, sag ich mal, mit dem Vertrauen, mit Kontrolle abgeben, ist ja schon eine Lehre, die du in deiner Zeit als Trainer gezogen hast. Aber vielleicht hast du noch was anderes, weil meine Abschlussfrage ist, welchen Fehler, den du vielleicht selbst gemacht hast, also einen, von dem du dann den Hörern abraten würdest, wo du sagst, mach den Fehler lieber nicht.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie heißt der? Happel hat ja gesagt, glaube ich, oder ich weiß nicht, irgendeiner hat gesagt quasi, es hilft nichts, die Fehler von anderen Leuten zu hören, sondern man muss irgendwie die eigenen Fehler machen und daraus lernen. Insofern, das tue ich mich ein bisschen schwer. Aber ich glaube, also das Wichtigste ist für mich, dass ich ein bisschen größere Distanz dazu gelegt habe, Erfolg und Misserfolg alles nur auf mich zu beziehen. Das hat dann zu dieser Situation geführt, also den Spielern vielleicht mehr Raum zu geben. Das, ja, sorgte auch so ein bisschen für diesen Begriff oder für meine eigene mentale Gesundheit, nicht davon abhängig zu sein. Und zu versuchen, glaube ich auch, da war ich früher, glaube ich, viel, viel dichter dran. An dem einzelnen Spieler war ich sehr, sehr dicht dran. Also auch emotional dicht dran. Und das, glaube ich, da habe ich inzwischen eine viel, viel größere Distanz, natürlich auch durch die vielen Durchläufe, wie viele Mannschaften ich betreut habe, aber habe eher den Eindruck, dass das gut tut. Das ist also mir, also eine Objektivität gibt es sowieso nie, bei keinem Pädagogen überhaupt auf der Welt, auch wenn man sich das immer alles einbildet. Deshalb auch die Situation der Gleich- oder Ungleichbehandlung, ich halte die für sowieso Quatsch. Aber eine etwas größere Distanz zur Gruppe sorgt vielleicht zumindest für ein Stück weit mehr Objektivität und dass ich für ein Stück weit auch von außen mal auf die Gruppe und vielleicht sogar schaffe, auch noch auf mich mit der Gruppe zu schauen, und nicht permanent emotional in die Beziehungsebene zu einem Spieler oder zu mehreren Spielern komplett involviert zu sein. Was nicht heißt, dass mir die Emotionen oder die Entwicklungen der Spieler egal sind, sondern nur, dass der Abstand etwas größer ist. Das wäre, glaube ich, schon eine Situation, die gut tut, ja, die gut tut.
Ja, sehr cool. Dann danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch, sehr, sehr gerne.
Und dann nochmal für die Hörer. Ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.